Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wer bisher gedacht hat, dass es eine Rolle spielt, ob Freund oder Feind, wenn wir über Zollstreitigkeiten sprechen, der sieht sich spätestens jetzt eines Besseren belehrt. Kanada ist immerhin der zweitwichtigste Handelspartner der USA und die bekommen es gerade richtig. Ich möchte das Ganze einordnen. Warum überhaupt diese Eskalationsstufen und was bedeutet das für mich als Anleger? Legen wir los. So, das Thema Zölle und den großen Masterplan dahinter zu besprechen, ist natürlich eine Aufgabe in 10 bis 20 Minuten. Ich möchte aber dennoch einige Theorien, die dahinter stehen könnten, heute etwas näher beleuchten. Ich möchte dann aber auch ein klares Fazit ziehen, wie ich als Anleger damit umgehe. Denn gerade dann, wenn die Nachrichten derart das Geschehen dominieren, so wie es momentan der Fall ist, ja, politische Börsen haben alles andere als kurze Beine, dann entsteht natürlich auch der Drang bei vielen Anlegern, darauf in irgendeiner Art und Weise zu reagieren. Und ich bin mal durch so ein paar Foren durchgegangen, was da oft als Reaktion kommt. Zum Beispiel, ich kaufe weniger amerikanische Aktien, ich setze mehr auf Sektoren außerhalb des Tech-Sektors oder ich gehe gerade auf den Tech-Sektor, weil der weniger davon betroffen ist. Ich kaufe gar keine chinesischen Aktien oder ich kaufe mehr Aktien in Südostasien, weil die ja recht große Handelsabkommen miteinander haben und. Und ich möchte meinen Teil der Lösung, und ihr könnt es euch denken, der ist natürlich kohärent mit dem, was ich hier in der Vergangenheit auch schon gesagt habe, den möchte ich euch gerne auch am Ende bereitstellen. Zuerst mal, das ist die Gretchenfrage, die ich logischerweise nicht beantworten kann, sondern mich dem nur nähern kann. Was steckt überhaupt hinter den Zöllen von Donald Trump? Was ist denn der Masterplan? Es gibt verschiedene Theorien. Und keine ist so plausibel, dass man sie ganz sicher auf Platz einstellen kann. Meinen persönlichen Favoriten nenne ich euch aber gleich. Der erste und die häufigst genannte Theorie ist die Einnahmenthese. Das ist das, was die Trump-Administration selbst nennt. Ja, wir sind in der Vergangenheit unfair behandelt worden. Und die Zölle sollen dann den Staat, den amerikanischen Staat finanzieren, die Steuersenkung gegenfinanzieren, sie sollen das Defizit verkleinern. Der Einwand, Zölle werden von US-Importeuren und von Verbrauchern getragen und die Beträge reichen eben nicht mal annähernd, um die Einkommensteuer zu ersetzen und sie widersprechen dem nächsten Ziel. Denn wenn die Produktion tatsächlich zurückkehrt, und wir haben gerade in der Auseinandersetzung mit Kanada gehört, dass das ein großes Ziel sein soll, ja, dann sinken ja automatisch die Importe und mit ihnen dann die Zolleinnahmen. Das heißt also, das wäre ein vorübergehender Prozess, der hier mit Zöllen finanziert werden soll. Und da das Ganze ja schon eine ganze Zeit lang läuft, und wir werden das insbesondere im Wahlkampf dann präsentiert bekommen, kann man bisher sagen, das passt so nicht. Denn je nach Institut, welches das untersucht hat, sind zwischen 30% und 50% der Zölle, werden von amerikanischen Verbrauchern im Sinne höherer Preise bezahlt. Und selbst wenn es die kleinere Zahl sein sollte, die 30%, dann ist es ganz einfach auszurechnen, dass man aufgrund dieser Einnahmen schlicht und einfach nicht die Steuern senken kann und schon gar nicht die Schulden abbaut. Zweite These ist die, spielt da rein, die Reindustrialisierungsthese. Zölle sollen also die heimische Fertigung schützen, sie sollen die strategische Autonomie herstellen und sie sollen Industriejobs sichern. Trump hat vorgestern verkündet, die amerikanische Automobilindustrie sei jetzt gerettet, und zwar durch ihn, genau durch diese Zölle. Das ist es völlig egal dabei, ob man jetzt Trump Freund ist oder ihn für einen verrückten alten Mann hält. Wir nehmen einfach die Zahlen, die wir haben. Und das sind im Übrigen die Zahlen, die vom amerikanischen Wirtschaftsministerium und vom verschiedenen Verbraucherverbänden, von der Statistikbehörde und so weiter veröffentlicht werden. Also es sind nicht die Zahlen von politischen Gegnern. Und die sprechen schlicht und einfach dagegen. Warum? Weil man das nie und nimmer nach ein oder zwei Jahren beurteilen kann. Wenn dieser Reshoring-Prozess gelingen soll, und es ist durchaus möglich, wenn man den Druck so aufrechterhält und ausländische Importe so verteuert, dass die heimischen Produkte dadurch dann günstig erscheinen, dann wird das schon funktionieren. Nur ob das unter dem Strich für die amerikanische Volkswirtschaft tatsächlich sinnvoll ist und sie weiter voranbringt und insbesondere für den amerikanischen Verbraucher, das dauert Jahre. Ja, eine Automobilproduktion kann nicht innerhalb von einem Jahr oder 18 Monaten aufgebaut werden. Das heißt also, wir werden dann irgendwann 2030 plus, wenn es diese Politik bis dahin noch gibt, dann werden wir schauen, ob das so ist und wie hoch waren die Kollateralschäden. Denn die Vorprodukte für US-Hersteller werden natürlich verteuert und Export ist dann nicht mehr. Denn die Vergeltung auf der anderen Seite ist ja natürlich allerorten vorhanden. Das heißt also, der amerikanische Verbraucher selbst muss es richten, denn exportieren kann man nicht. Damit ist man dann nicht mehr wettbewerbsfähig. Während, und das ist vielleicht der große Fehler der Amerikaner immer gewesen in dieser strategischen Gemengelage, während der Rest der Welt nicht aufhört, Handel miteinander zu treiben. Wir erleben es jetzt, dass Donald Trump deutlich, ja, Scott Bessent war es in dem Fall, seine Handelspartner auffordert, viel strenger mit China umzugehen. Das funktioniert nämlich alles nur dann, wenn der Rest der Welt da mitspielt, wenn der Rest der Welt Handel miteinander treibt, vielleicht sogar mehr Handel miteinander treibt, dann stehen die USA als ziemlich teure Insel da mit deutlich weniger Handelspartnern. Und ich halte das momentan, trotz der politischen Kraft, die die USA natürlich haben, für den wahrscheinlicheren Weg, insbesondere dann, wenn der Krieg in der Ukraine endet. Denn dass die Europäer, und ich lasse das Thema dann auch gleich wieder aus, aber dass die Europäer sich natürlich sehr zurückhalten, hängt davon ab, dass es immer noch eine große militärische Abhängigkeit gibt von den USA. Die dritte, und das ist Trumps eigene erklärte Sichtweise, es ist ein Druckmittel. Zölle erzeugen Verhandlungshebel, um Zugeständnisse zu erzwingen bei Grenzsicherung, bei Verteidigungsausgaben, bei Marktzugang oder Digitalsteuern. Danach werden dann bilaterale Deals geschlossen und diese ständige An- und Aus-Androhung, ja, also wir machen das, bester Handelspartner der Welt und zwei Tage später schlechteste Handelspartner der Welt haben uns bis jetzt nur ausgenommen, dieses beinahe kindlich naive Brandmarken. Es gibt eine Pause, es gibt angekündigte Deals, dann wird wieder angedroht zu erheben und so weiter. Das kommt einem ja vor. Und man sagt, wenn man so Monopoly spielen würde, dann da hat ja keiner Lust mehr zu. Das ist ja wie ein Monopoly mit Achtjährigen. Aber es ist eine Theorie, dass das funktionieren kann und es hat in der Vergangenheit ja zum Teil auch funktioniert. Die vierte Theorie ist, wenn man so will, die ausgefeilt ist und ich habe sie hier schon mal vorgestellt, diesen Mar-a-Lago-Akkord, also benannt in Anlehnung an das Plaza-Abkommen von 1985. Stephen Merin, heute Wirtschaftsberater, argumentiert, das eigentliche Problem sei die dauerhafte Überbewertung des Dollar, die aus seiner Rolle als Weltreservewährung folgt. Und diese Überbewertung mache Exporte teuer, höhle die Industrie aus. Der Plan lautet dann, Zölle und Sicherheitsgarantien als Hebel nutzen, um Verbündete zu einer koordinierten Dollarabwertung zu bewegen und ihre kurzlaufenden US-Staatsanleihen in ultralange Niedrigzinspapiere zu tauschen. Das würde dann natürlich ganz erheblich die Finanzierungskosten für die USA senken und es würde den Dollar schwächern. Aber an dieser Theorie hängen einige Einwände. Der wichtigste, es funktioniert schlicht und einfach nicht, wie man sieht. Merin will faktisch ja, so wie er es beschreibt, gleichzeitig einen starken und einen schwachen Dollar. Der Zwangstausch von Anleihen wäre aus Sicht vieler Ökonomen, wir haben es noch nicht gesehen, ja, wurde zwischendurch mal besprochen, dann wieder zurückgenommen, weil der Anleihemarkt darauf hektisch reagiert hat. Das wäre ja ein technischer Zahlungsausfall. Das heißt, der würde den Dollar bzw. amerikanische Anleihen nicht sicherer dastehen lassen, sondern sehr viel schwächer. Im Übrigen, und das ist vielleicht das interessanteste Gegenargument, Stephen Merin selbst hat sich davon distanziert und hat gesagt, dieses Papier sei nicht die heimlich umgesetzte Agenda. Und dann, ich habe es euch gesagt, aus all dieser Gemengelage kommt eine Theorie heraus, die ich für die wahrscheinlichste halte. Wahrscheinlich ist es von allen ein bisschen was. Aber ein Punkt, der zu selten besprochen wird und der sich tatsächlich über verschiedene Governments, über verschiedene Regierungen seit längerer Zeit hinweg entwickelt hat. Es geht um die nationale Sicherheit und die Entkopplung von China. Es ist nicht im Sinne der USA, dass China so weit gekommen ist, wie sie heute sind. China ist heute als Wirtschaftsmacht gegenüber den USA sehr souverän und die USA spüren insbesondere, was es bedeutet, einen so großen Partner zu haben, der aber nicht den, und das ist natürlich in Anführungszeichen gesetzt, mit dem Makel leben muss, sich ständig wählen zu lassen. Das heißt also, wenn sich ein Land mit einem anderen konfrontiert und in einem Land muss einer seine Politik immer rechtfertigen und in dem anderen Land nur sehr bedingt, dann ist, glaube ich, klar, wer in der besseren Verhandlungsposition ist. Und dementsprechend versuchen die USA drumherum genau das zu schaffen, die Lieferketten resilienter zu machen, die Abhängigkeiten von China zu senken und auch alle anderen dazu zu bewegen, das zu machen. Das heißt also, dass man diese, nennen wir es mal groß, hegemoniale Neuordnung mit Einflusssphären so gestalten möchte, dass der Einfluss von China abnimmt und der der USA wieder zunimmt. Dazu passt natürlich auch die Rhetorik, die dann zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder was mit territorialem Besitz zu tun hat. Also Grönland, Panama, Lake Ontario wird der Lake America. Und so. Es sind ja alles Sachen, wo man sagt, das ist komisch, aber der meint das vielleicht ernst, ja? So, und dann gibt's, das muss ich am Ende einfach noch sagen, es gibt noch einen Plan bzw. eine Theorie und die ist mittlerweile, glaube ich, unter den Ökonomen der Gegenwart am weitesten verbreitet. Dass es überhaupt keinen kohärenten Masterplan gibt. Das heißt, dass Trump einer jahrzehntealten Fixierung folgt, wonach Handelsdefizite bedeuten, man wird abgezockt und getrieben von einem gewissen Groll oder einem Impuls und getrieben davon, im Wahlkampf erzählen zu können, wir schützen jetzt den kleinen Arbeiter aus Detroit. Tatsächlich passt sehr viel von dieser erratischen Handlungsweise dazu, und insbesondere die Widersprüche. Das heißt, dass man Dinge, von denen man eben noch gesagt hat, das würde nie passieren, zwei Wochen später sagt, das ist die beste Lösung für alle. Wenn wir über die Causa Iran sprechen, die Straße von Hormuz, nichts davon scheint einem stringenten Plan zu folgen. Ja, vielleicht der Masterplan dahinter auch hier, auch das würde dort passen, China in einer gewissen Art und Weise eine Schwächung zuzufügen. Aber dafür bezahlt man einen relativ hohen Preis. So, was folgt daraus für uns? Für einen Masterplan oder ein Masterplan hinter den Zollankündigungen, hinter den Streitigkeiten ist für uns eigentlich weniger relevant, als man meint. Vielleicht, um sich irgendwann wieder sicherer oder wohler in dieser Welt zu fühlen, aber für die Anlage nicht. Das heißt also, die Theorien widersprechen sich. Und je nachdem, ob sie im Zuge der nächsten Wahlen vielleicht auch wieder zurückgefahren werden oder auch völlig verkehrt werden, ich halte das für sehr wahrscheinlich. Ich halte das für möglich, dass es der... Jetzt klinge ich wie jemand, wo alle anderen sagen, ja, wahrscheinlich ist es so. Also, dass Donald Trump notfalls in sehr, sehr vielen Punkten einen diametralen Standpunkt einnehmen würde, um wiedergewählt zu werden. Will das irgendjemand bestreiten? Das ist ja auch schon einigen aus seiner Gefolgschaft genauso in den letzten... ist es denen auf die Füße gefallen? Wenn man einfach sagt, habe ich nicht gesagt und ich sehe, habe das immer so gemeint. Das scheint heute durchzugehen. Wir werden dann an der Wahlurne, die Amerikaner werden dann entscheiden, ob es so durchkommt. Ja, das heißt also, es kann sein, dass wir uns in einem Jahr mit ganz anderen Verhältnissen beschäftigen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es einen Sinn macht, sich auf Zölle, auf Reshoring, auf Nearshoring, auf Produktivität nach Hause holen und sich darauf in einem Depot wirklich einzustellen. Denn es gibt einen entscheidenden Punkt und der gilt über Parteigrenzen hinweg. Also völlig egal, ob Demokraten oder Republikaner regieren nach der nächsten Wahl oder ob ihr Einfluss nach der nächsten Zwischenwahl steigt oder fällt. Es gibt für mich, egal wie ich es drehe und wende, keine glaubwürdige Alternative zum sogenannten Debasement Trade. Das heißt also, es gibt keinen belastbaren Plan, den Schuldenstand merklich zu senken. Beide Parteien werden hohe Defizite fahren, und zwar ganz einfach deshalb, weil die Produktivität der USA zu schwach ist, um aus den Schulden herauszuwachsen. Und auch wenn das ein bisschen wie eine Untergangsrhetorik klingt, dazu gibt es keine Alternative derzeit. Das gilt im Übrigen für die meisten westlichen Industrieländer. Wir haben noch sämtliche Systeme sind darauf ausgerichtet, dass wir es mit einem steigenden Wachstum zu tun haben, welches aus sich heraus Wachstumsschübe mit sich bringen kann. Das heißt, nicht nur aus der Geldpolitik heraus. Es gibt aber keine Belege dafür, dass das tatsächlich so ist, dass diese Produktivität wieder steigen kann. Das kann sich natürlich ändern, weil über fast 20 Jahre der Faktor Mensch hier entscheidend war. Wir haben es gesehen, dass junge Gesellschaften aus der Second World diejenigen waren, oder wie in Indien, Indonesien, die schnell wachsen konnten, weil sie eine junge, schnell lernende Bevölkerung haben. Das war immer die Grundvoraussetzung für wirtschaftliches Wachstum. Diese Korrelation ist sehr konstant gewesen. Das hat weder Europa noch die USA noch Japan, China mittlerweile auch nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass KI genau diesen Punkt weniger wichtig erscheinen lässt. Dass also KI so viel Produktivität übernimmt, dass es dann eher die Frage ist, wie verteilt man überhaupt noch und wer zahlt woraus Steuern? Ist aber eine andere Frage. Stand jetzt gibt es keinen Plan, um die Schulden merklich zu senken. Das heißt also, der Schuldenstand steigt erstmal weiter. Wenn aber ein Land weder sparen noch herauswachsen will aus diesen Schulden, dann bleibt immer nur der Weg des geringsten Widerstandes. Und dieser Weg heißt Entwertung, heißt negative Realzinsen, heißt tolerierte Inflation, heißt finanzielle Repression. Damit meine ich keine Enteignung, habe ich hier kürzlich schon erläutert. Aber die reale Schuldenlast muss langsam abschmelzen. Und dementsprechend würde ich mein Depot für den Moment mal ausrichten. Das heißt also Sachwerte gegenüber Bargeld, langlaufende nominale Anleihen finde ich uninteressant. Gold, Bitcoin, Aktien sind für mich genau die Dinge, wo ich investiert sein möchte. Und dementsprechend kann man sagen, ja, Zölle mögen in der einen oder anderen Branche etwas verändern und darauf reagiere ich vielleicht bei Einzelwerten. Aber dass ich deshalb eine andere Anlagestrategie bräuchte, das sehe ich nicht. Und ich möchte durchaus zugeben, dass wir aber mit der Unsicherheit leben müssen, dass dieser Debasement Trade phasenweise in Frage gestellt wird. Das heißt also, sollte KI, bisher ist das nicht zu sehen, das gibt es nur in der Theorie, einen echten erheblichen Produktivitätsschub auslösen und das damit deutlich weniger Manpower, dann bedeutet das, dass wir uns in ein Wachstumsdeflationsszenario reinbewegen könnten. Und das wiederum wäre dem Debasement Trade eher entgegenlaufend. Sprechen wir sicherlich nicht in den nächsten 2 Jahren drüber. Und wir bleiben ja in Kontakt, wie es so schön heißt. Aber man muss das verstehen, dass der Debasement Trade nicht heißt, ich investiere jetzt und der Markt steigt nur noch. Es wird heftigste Korrekturen geben. Aber der Weg dahin, der ist aus meiner Sicht nahezu sicher. Also hier investiert zu bleiben, insbesondere im langfristigen Portfolio, ist absolut wichtig, trotz Korrekturgefahren. Und die Geschwindigkeit, die dürfte sich eher noch erhöhen. Denn alles andere macht es in der Politik, das habe ich hier kürzlich schon mal angesprochen, wahnsinnig schwer, Stimmen zu finden. Und ich kann das sogar verstehen, wenn ich Politiker wäre. Dann würde ich auch nicht mit einem Wahlprogramm nach draußen gehen und sagen, doch, vielleicht sollte es meiner sich trauen und sagen, ja, wir können das so nicht weitermachen. Oh, das können wir schon, wir müssen nur das streichen und das. Und wenn wir da nicht immer wenn wir das nicht ausgeben und wenn die EU nicht das ganze Geld bekommt, ja, das wird alles wahrscheinlich funktionieren in Wahlen. Das löst aber nicht das dahinterstehende Problem der fehlenden Produktivität und einer alternden Bevölkerung, die immer mehr Transferleistungen braucht. Das ist aber ein anderes Thema fürs nächste Mal. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.